Das ist eine Triggerwarnung. In dieser Folge von Immer Sommer geht es auch um das Thema Essstörungen. Wenn du selber unter einer Essstörung leidest oder dir nicht sicher bist bei dem Thema, überlege dir, ob und wie du diese Folge anhörst. Ich ermutige dich, mit jemandem zu sprechen, dem du vertraust und vielleicht davon erzählst. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge Nummer 28. Heute mit Dana. Dana und ich reden über emotionale Gesundheit. Klingt kompliziert, ist es gar nicht, sondern sehr spannend. Los geht's. Hallo Dana.
Hallo Dennis.
Dana, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast in Folge Nummer 28 bist. Ich freue mich vor allen Dingen, an der Stelle muss ich mal sagen, Shoutout nach Doro, wollte ich sagen.
Shoutout zu Doro.
Genau. Da hat sie gerade angefangen, darf man das sagen, ohne ihr Einverständnis als Pastorin? Ich glaube schon, es ist öffentlich. Sie ist eine öffentliche Person, damit muss sie jetzt leben. Aber Doro, du bist eine ganz tolle Podcast-Hörerin und hast immer einen Tipp für mich. Du musst unbedingt mal meine Freundin oder meinen Bekannten einladen. Und so sind wir auch zusammengekommen. Sie hat gesagt, du musst unbedingt mal mit Dana sprechen. Und die hat was ganz Spannendes in ihrer Masterarbeit gemacht und so. Und das hat mich tatsächlich auch interessiert und sehr ins Nachdenken gebracht, weil ich bei dem Thema, ich habe es emotionale Gesundheit genannt, das klingt so crazy und wissenschaftlich und akademisch und so. Aber es hat natürlich einen ganz, ganz existenziellen und tiefen Grund in uns Menschen, nämlich über Gefühle zu sprechen. Das ist nicht leicht und darüber zu forschen auch nicht so ganz, aber trotzdem gibt es da viel. Und du hast es getan und deswegen sprechen wir heute. Aber bevor wir das tun, Frage Nummer eins ist ja immer, Dana, was genau ist dein Lieblingsgetränk im Sommer?
Oh, mein Lieblingsgetränk im Sommer. Ich war letztens bei meinen Eltern und habe da das erste Mal eine Rhabarber-Weinschorle getrunken und fand die super lecker. Also seitdem suche ich Rhabarber-Weinschorlen und gucke, wo man die trinken kann. Ich habe leider gerade keine da, ich habe jetzt einfach nur Weißwein. Aber da habe ich gedacht, das könnte eins meiner Lieblingsgetränke werden. So okay, für schöne cool, Sommerabende.
Ja. Hört sich sehr gut an. Macht man das mit Weißwein?
Es war so eine Fertigschorle, deswegen weiß ich es gar nicht ganz genau. Das war einfach eine Flasche, die schon fertig war.
Alles klar. Ja, ich werde da auch Ausschau noch halten. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gehabt. Aber hört sich sehr gut an. Hört sich wirklich sehr gut an. Sehr cool. Dana, ich lass dich sofort mehr reden. Aber ich muss mal eben sagen, wie cool ich das finde, dass du heute mit mir hier diesen Podcast machst, weil du heiratest in 2 Wochen. Stimmt das?
Ja, also ich bin schon standesamtlich verheiratet, aber unsere kirchliche Trauung und die Hochzeitsfeier ist in 2 Wochen, in weniger als 2 Wochen.
Also ich raste aus. Vor allen Dingen beim Thema emotionale Gesundheit tatsächlich nochmal eben 2 Wochen vorher was zu machen. Das spricht für dich, das spricht dafür, dass du deine Emotionen im Griff hast.
Ich gebe mir Mühe.
Und was das überhaupt heißt und ob das überhaupt gut ist und erstrebenswert, das werden wir gleich mal prüfen oder besprechen. Aber genau, wo wir bei dir sind. Also du heiratest kirchlich in 2 Wochen. Ich habe schon gesagt, wir haben eine gemeinsame Bekannte, Shoutout an Doro. Mhm. Und daher kann man auch schon ahnen, dass du Studentin bist oder warst. Erzähl mal, was bist du alles? Was wissen wir, sollten wir über dich wissen?
Genau, also ich habe in Elstal studiert. Ich habe den Diakonie-Master gemacht. Davor habe ich Lehramt studiert, nur auf dem Bachelor in Hannover. Und ich habe mit der Doro zusammen in einer WG gewohnt. Also Grüße auch von mir an Doro. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen und sehr viele Gespräche über emotionale Gesundheit, über den Glauben. Also genau, wir hatten da ganz viele Deep Talks zu.
Cool. Theologische Hochschule Elstal ist deine Ausbildungsstätte. Das muss man ganz kurz zu erklären für alle HörerInnen, die jetzt nur Bahnhof verstehen. Ich weiß, was gemeint ist, weil dort bin ich auch ausgebildet worden. Dort kann man Theologie studieren und auch Pastor-Pastorin werden. Aber man kann auch Diakonik studieren und das hast du gemacht, ne?
Genau, damals hieß der Master noch freikirchliche Diakonie, der heißt jetzt Diakonie und Sozialtheologie. Genau, also wurde umbenannt letztes Jahr und ist dann nur der Masterstudiengang. Nicht nur, es ist ein super Studiengang.
Sag mal, wie bist du darauf gekommen, das zu studieren? Wie kam das? Es ist ja sehr speziell, ne? Also ich glaube, ich kenne keinen Abiturienten, der sagt, also ich weiß schon, was ich studieren werde.
Ja. Wusste ich tatsächlich auch nicht. Also ich dachte wirklich, ich möchte Lehrerin werden und habe dann auch den Bachelor gemacht, also auf Lehramt. Mhm. Aber im Studium immer wieder gemerkt, dass ich gerne tiefer mit Menschen zusammenarbeiten möchte und hatte damals den Eindruck, dass ich das als Lehrerin an einer normalen Schule nicht machen kann in der Tiefe und Intensität, wie ich das gerne machen würde. Mhm. Und dann wollte ich erst nach London gehen und da Counseling studieren. Das wäre dann auch ein Masterstudiengang gewesen. Und irgendwie wurde mir dann von meinem neuen Pastor, der an die Gemeinde gekommen ist, der Masterstudiengang Freikirchliche Diakonie empfohlen, weil er meinte, das geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Dann habe ich mir das angeschaut und genau, bin dann in Elsteil gelandet.
Cool. Und war es gut?
Ja, war sehr gut. Also sehr viele interessante Themen, die ich bearbeiten durfte, sehr viele Diskussionen auch mit anderen. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Und wie ist das da, das muss ich auch noch fragen, wie ist das da inmitten von Leuten zu sein, die irgendwie auf dem Weg sind, Pastorin oder Pastor zu werden?
Also so gerade mit dem Diakoniemaß habe ich mich ein bisschen verloren gefühlt, also zwischendurch, weil ich nicht so tief in den theologischen Themen drin war und das auch gar nicht so vorhatte. Also mein Anliegen waren schon eher die diakonischen Themen. Und dadurch, ich habe Griechisch und Hebräisch zum Beispiel nicht gemacht und war dann auch in den Sprachen halt nicht so drin, genau. Aber konnte dann halt auch nicht überall so mitreden, also bei den Exegesen und so. Aber es war trotzdem ein guter Austausch und ich merke auch jetzt, dass immer mehr Leute auch diesen Master Diakonie und Sozialtheologie wählen und dadurch ein größeres Gleichgewicht auch reinkommt und dass halt auch diese Gemeindearbeit super vielfältig ist und es ja nicht nur den Pastor und die Pastorin gibt, sondern auch ganz viele andere Aufgabenbereiche in Gemeinden und ich glaube, das ergänzt sich sehr gut. Also ich glaube, dass diese beiden Bereiche auch sehr gut einfach zusammen harmonieren und arbeiten können.
Ja. Ich finde es super cool, dass du das studierst. Ich habe eine Gemeinde, die selber ein eigenes Diakoniewerk besitzt. Und hier ist vor kurzem von dem Geschäftsführer des Diakoniewerks der Satz geprägt worden, den finde ich total cool. Diakonie ist nicht das, was Kirche auch noch macht, sondern das, was Kirche ausmacht. Mhm. Und heute aktuell, ganz interessant, wurde in einer Predigt bei uns von einer Gastpredigerin zum Thema, das ist ganz spannend, interkulturelle Gemeinde, von ihr gesagt, dass sie das ganz doof findet, dass wir Diakonie und Mission immer auseinanderdenken. Sie findet, das gehört zusammen. Und so. Also so ganz viele Ansätze, wo ich auch tatsächlich gerade voll im Thema bin und drüber nachdenke. Aber diesen Satz, Diakonie ist das, was Kirche ausmacht, finde ich total gut, weil ich schon das Gefühl habe, dass wir an vielen Stellen da echt was zu geben hätten und auch auf eine professionelle Art und Weise einerseits, aber gleichzeitig, wenn man das Ehrenamt einbindet, auch noch irgendwie auf eine deprofessionalisierte Art und Weise, so, ne? Also ganz spannend. Aber das ist ja gar nicht unser Thema. Ich wollte nur sagen, das beschäftigt mich auch. Und deswegen finde ich es ganz cool, weil ich auch das Gefühl habe, es braucht auch Leute, die da fachlich dran gehen und die sich auskennen und so, ne? Weißt du denn schon, oder hast du so eine Ahnung, wo es für dich hingeht?
Also momentan bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule und orientiere mich ein bisschen. Ich mache eine Coaching-Ausbildung, die ist nächstes Jahr im Juni zu Ende und nutze die Zeit für mich gerade so ein bisschen zu gucken, wie es danach weitergeht. Vielleicht schreibe ich eine Doktorarbeit und dann wäre emotionale Gesundheit auch ein Thema, was ich gerne bearbeiten würde.
Cool, ja.
Also vielleicht kommt das irgendwann auch in der Zukunft. Ansonsten bin ich da noch sehr, sehr offen und schaue einfach, wo es irgendwie hingehen kann, welche Bereiche es eigentlich so gibt, ob es Gemeinde wird oder vielleicht nicht. Da bin ich noch sehr am Ausschau halten.
Okay. Ja, cool. Also, spannend, was bei dir alles passiert gerade. Ganz viel auch an so Lebenshighlights, ne? Also ist irgendwie sehr cool. Ja, also du hast schon gesagt, emotionale Gesundheit, das beschäftigt dich und da treffen wir uns. Also ich habe gedacht, es klingt erstmal sehr akademisch, emotionale Gesundheit, ne? Man fragt sich sofort, was genau soll das heißen so? Und gleichzeitig, ich habe mal überlegt, eigentlich ist es in so vielen Lebenssituationen oder Lebensphasen bei uns ein Thema, ohne dass wir das merken oder wissen. Und ich habe so drei Situationen vor Augen gehabt, die vielleicht die HörerInnen auch nachvollziehen können, weil ich musste so an mich denken. Zum einen ist es ein großes Thema in dieser Pandemie, eigentlich jetzt fast Nachwirkzeit. Wir hoffen ja, dass wir wirklich erleben, dass jetzt nach dieser vierten Welle das Ganze sich beruhigt so. Und ich merke schon, dass viele, viele Leute stöhnen und diese Erschöpfung zum Ausdruck bringen und sagen, ich verarbeite das jetzt gerade. Also der Krisenmodus ist vorbei und man merkt auf einmal, das hat was mit einem gemacht und das ist ganz schön heftig. Und da ist mir das ganz oft vorgekommen, dass ich das Gefühl hatte, boah, da kämpfen eigentlich alle, ihre Emotionen in den Griff zu bekommen oder sie können das nicht regulieren oder wie auch immer man das sagen würde. Das ist so das eine Beispiel. Das zweite ist, dass ich ja, die, ich sag mal, treuen Podcast-Hörer in Wissendes oder so, auch in eigenen Lebenskrisen, das irgendwie auch echt ein Thema ist und war bei mir und wo ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, in Phasen, in denen das Leben aus den Fugen gerät, ist das ein großes Thema, wie schaffe ich das jetzt mit großen Emotionen, schweren Emotionen umzugehen. Mhm. Und das Dritte, was mir noch eingefallen ist und das finde ich ist auch interessant, es ist auch auf so einer alltäglichen Basis Thema, also so Work-Life-Balance, also wie kann ich Job und ja, Privatleben miteinander in Verbindung bringen, dass ich nicht irgendwie in einem Burnout lande, ist so das krasseste Beispiel, aber auch, dass ich nicht ständig erschöpft bin, dass ich das schaffe und dass nicht irgendwie ich das Gefühl habe, nur noch gelebt zu werden und. Man könnte das jetzt alles noch krasser erklären. Ich wollte nur drei Kontexte nennen, wo ich das Gefühl hatte, da genau hat es irgendwie, ist es irgendwie Thema. Was ist denn dein Zugang? Wieso ist es für dich spannend gewesen, dich mit emotionaler Gesundheit zu beschäftigen?
Ich glaube, so mein erster Zugang war, ich würde jetzt nicht sagen, meine Masterarbeit, die hat da schon viel mit dazu beigetragen, dass ich mich damit intensiver beschäftigt habe. Ich habe meine Masterarbeit über Prävention von Essstörungen geschrieben und habe dabei festgestellt, dass sehr, sehr viel, was in Richtung psychische Störungen geht, etwas mit Emotionen zu tun hat. Und dass wir theoretisch schon viel früher anfangen können und besser lernen können, vielleicht mit unseren Emotionen umzugehen und diese zu regulieren, damit es gar nicht so ausgeprägt werden muss in Richtung Störung. Also das war irgendwie ein Punkt, wo ich gemerkt habe, das scheint sehr relevant zu sein. Aber ich habe auch bei mir einfach so in meinem Leben gemerkt, dass das ein Punkt ist, wo ich gelernt habe, damit umzugehen, aber ich finde auch viel zu spät. Also das war so, ich war nach dem Abi in England und hatte dann später dort auch sowas wie Counseling gemacht. Das ist so eine Form von Therapie. Und habe da gefühlt das erste Mal gelernt, über meine Emotionen zu sprechen. Und da dann auch erst festgestellt, dass ich das vorher nicht gemacht habe, nicht konnte, die Worte nicht hatte. Und das ist immer noch etwas, was ich beobachte, dass vielen Menschen einfach die Worte fehlen, auch auszudrücken, was sie genau eigentlich fühlen.
Ja.
Und das war was, wo ich gedacht habe, so irgendwo ist da noch eine kleine Lücke und irgendwo mir fehlen die Worte, also mir haben die Worte sehr lange gefehlt und ich lerne es immer noch auf Deutsch. Das finde ich ist ganz interessant. Ich habe eigentlich nur auf Englisch gelernt, meine Emotionen auszudrücken und muss es immer noch auf Deutsch lernen, weil ich ja die Therapie sozusagen auf Englisch gemacht habe.
Ja, ja.
Und merke immer noch, dass ich auf der deutschen Sprache da ein Problem habe, mich auszudrücken, was meine Gefühle und meine Emotionen angeht, weil die Sprache da noch nicht so gängig für mich ist und auch gefühlt bei vielen anderen. Für manche Dinge habe ich keine richtigen Worte und kann die nicht beschreiben. Und das war irgendwie so der Prozess, wo ich da so hingekommen bin und gedacht habe, so, ich wünsche mir das mehr für mein Leben, für mein Umfeld und sehe es auch bei vielen anderen und denke, dass es relevant sein könnte.
Das ist was du sagst, das ist total richtig. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, wenn man mal versucht, sich an eine Situation zurückzuerinnern, die man sehr heftig oder intensiv erlebt hat, egal positiv oder negativ. Und dann gefragt wird, was hast du da gefühlt? Dann ist es total schwierig, das zu beschreiben, weil wir kennen so ein paar Gefühle, klar, aber häufig sagen Menschen oder mir selber auch, fallen dann so Sachen ein, die gar keine Gefühle sind, ne? Also das ist so, und das ist natürlich auch die Frage, wer bestimmt es eigentlich, das ist klar, ne? Aber das finde ich tatsächlich sehr interessant, dass mir das häufig begegnet, dass wenn ich Leute frage, auch in meiner eigenen Beratungsarbeit, was fühlst du gerade? Dann werden gar keine Gefühle benannt, gar keine Emotionen, sondern Umschreibungen oder das ist ja nicht toll, so, ne, ist eine Bewertung eigentlich. Also absolut, das ist irgendwie was, es ist oft nicht, wie sagt man, es ist oft uns nicht sehr bewusst oder wir können es auch oft nicht versprachlichen, so, ne. Ja, interessant. Okay, und du hast jetzt schon gesagt, du hast auch in der Masterarbeit dich dann mit der Prävention von Essstörungen beschäftigt. Warum? Also wie kam das?
Ich hatte mit 13, 14, also als Teenager, eine Essstörung. Und da bin ich dann, ich würde jetzt sagen, so relativ schnell verhältnismäßig auch wieder rausgekommen. Aber habe gemerkt, dass gerade die Jahre danach für mich sehr, sehr schwierig waren, weil ich im Prinzip nicht mehr über meinen Körper oder mein Essverhalten ausdrücken konnte, wie es mir geht. Mhm. Also, dass ich im Prinzip gesund aussah, aber gemerkt habe, mir geht es psychisch nicht gut, mir geht es emotional nicht gut und ich habe keine Wege und Mittel gefunden, um das auszudrücken.
Okay.
Und das war so ein bisschen so das, der Vor- oder das Vorspiel sozusagen davon oder meine eigene Geschichte. Das war... Ist ja schon lange her, also bis ich so die Masterarbeit geschrieben habe, dazwischen liegen ja einige Jahre, dazwischen ist dann auch so das Counseling gewesen, wo ich Dinge aufarbeiten konnte. Und ich habe immer gedacht, ich möchte mich mit dem Thema nicht mehr beschäftigen, einfach weil es meine persönliche Geschichte mit ist. Habe aber dann im Masterstudium nochmal sehr deutlich gemerkt, dass, also dass dieses Thema insgesamt noch so ein Tabuthema ist. Und worüber wenig geredet wird und einfach, weil ich es vielleicht von mir auch kannte, und auch von Menschen in meiner Umgebung weiß ich, dass viele Menschen damit kämpfen, ohne dass man es sieht oder ohne dass es halt über den Körper so stark ausgedrückt wird. Und dass Essstörungen einfach viel, viel mehr sind, als untergewichtig oder übergewichtig zu sein, sondern wirklich etwas, was mit der Psyche zu tun hat. Und da habe ich dann gemerkt, so, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich fühle mich dazu berufen oder aufgetragen, dass ich so mich damit nochmal befasse und vielleicht auch aus der wissenschaftlichen Perspektive einfach nochmal mit befasse. Und die Masterarbeit war für mich und auch für meine Familie, würde ich sagen, so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann Dinge, die mir damals passiert sind, ich finde auf einmal Worte dafür, weil ich mich damit beschäftigen kann. Und ich konnte das mit meinen Eltern irgendwie nochmal ganz objektiv auf einer anderen Ebene irgendwie durchgehen, was da damals eigentlich passiert ist und warum das vielleicht irgendwie passiert ist. Und da habe ich gemerkt, so die Masterarbeit war auch heilsam für mich, also nochmal heilsamer irgendwie als alles, was davor auch schon passiert ist. Weil es einfach nochmal eine andere Perspektive war und weil ich Worte finden konnte. Und das habe ich auch in der Arbeit gemerkt, dass Dinge irgendwie aussprechen zu können und benennen zu können, unglaublich wichtig ist, auch in diesem Prozess von der emotionalen Gesundheit. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, Menschen auch zu helfen, Worte zu geben. Und die Masterarbeit war für mich so ein Teil davon. Also das heißt, es ist eigentlich Teil von meinem persönlichen Heilungsweg irgendwo noch mit gewesen. Vielleicht auch irgendwas für die Zukunft, ich weiß es nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich damit auch weiter irgendwie noch beschäftige, weil es mir einfach sehr auf dem Herzen liegt. Und weil ich immer noch denke, da ist sehr viel, was so verdeckt passiert und was von außen nicht sichtbar ist. Und ich wünsche mir einfach wirklich für jeden Menschen, der damit Probleme hat und damit irgendwie noch kämpft, dass da Heilung passieren kann, weil ich daran glaube, dass es möglich ist. Und trotzdem immer noch sehe, dass da sehr viel, ja, sehr viel Aufarbeitungsbedarf ist, auch von der Art und Weise, wie Dinge kommuniziert werden.
Wow, das ist schon richtig tief im Thema. Also du hattest mir gesagt, dass du diese Masterarbeit geschrieben hast, dann habe ich sofort gesagt, kannst du mir die mal schicken, damit ich die mal durchlesen kann? Und dann kam auch dieses Thema emotionale Gesundheit da drin vor und so wurde irgendwie so ein Schuh da draus, so, ne? Nur, dass wir die HörerInnen da an Bord haben. Aber das war mir gar nicht so bewusst, dass das auch so einen Effekt hatte bei dir. Das ist ja richtig schön, dass du Sachen sagen kannst, das Schreiben dieser, ich sag's jetzt mal platt, akademischen Arbeit, und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Also ich habe das akademische Arbeiten auch sehr genossen und das hat für mich auch einen Effekt gehabt über das Schreiben hinaus, ne? Oder ein Leisten also hinaus. Aber wie cool, dass das bei dir da so, so tief auch irgendwie ging. Das finde ich ja richtig berührend. Cool. Mhm. Ich habe gerade gedacht, wenn das für dich so eine Wirkung hatte und du hast jetzt gerade von Heilung gesprochen und dass du dir das wünschst, was heißt das für dich, heil werden?
Mhm. Also ich kann das jetzt einmal in Bezug auf die Essstörung oder halt auf Essstörungen allgemein irgendwie sagen. Ich glaube, es kann ja immer unterschiedlich auch gedeutet werden. Ich habe für mich gemerkt, so der Moment, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt auch einfach ein Gefühl, dass ich heil werde, war der Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin frei von Gedanken, die mich einengen, von Ängsten, die mich einengen, also was jetzt halt irgendwie auch mit dieser Störung oder mit diesem Störungsbild zusammen ist und ich kann mehr bei mir sein und ich kann bewusster reagieren. Ich werde nicht mehr gesteuert von irgendwelchen Gedanken, Impulsen, Ängsten, irgendwas, was mich da einengt, sondern ich darf entscheiden. Und ich darf entscheiden, worauf ich reagiere, auf welche Emotionen ich auch reagiere. Also die Gefühle kommen vielleicht trotzdem irgendwie oder die Gedanken kommen trotzdem, aber ich habe die Freiheit, Nein zu sagen zu, ich weiß nicht, Impulsen oder so, die jetzt mit der Störung im Zusammenhang sind. Und darf selber, also darf diese Freiheit irgendwie so für mich leben. Und das ist, glaube ich, so ein Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, so ich bin frei von dieser Störung. Also das heißt, ich kann frei essen, ohne dass ich irgendwie darüber mir Gedanken machen muss, was das mit mir oder mit meinem Körper macht oder wie stark ich kontrollieren müsste. Und das ist ja auch schon, also das sind so Sachen, die wirklich weit zurückliegen. Aber auch in anderen Feldern, wo ich so was Emotionen angeht, auch merke, ich kann auch mit meinen Ängsten anders umgehen. Ich kann da irgendwie anders drauf reagieren. Das heißt nicht, dass ich keine Ängste habe, aber ich kann sie besser einordnen und werde nicht von ihnen kontrolliert oder eingeengt.
Das, finde ich, zieht sich auch durch deine Masterarbeit, dass man erkennen kann, dass du das Thema gesetzt hast und natürlich auch gut eingegrenzt hast, um zu sagen, ich kann mich jetzt nicht mit allen psychischen Störungen und allen emotionalen der ganzen emotionalen Weite beschäftigen, wenn es um emotionale Gesundheit geht, sondern du hast ja bewusst gesagt, ich beschäftige mich mit dem Thema Essstörungen. Und gleichzeitig zeigst du aber auch auf in der Arbeit, dass du sagst, es gibt bei vielen psychischen Erkrankungen und Störungen einen größeren Kontext, aber auch, man kann sagen, eine Ursache oder noch mehr, was entweder zur Prävention, damit es nicht so weit kommt, oder halt auch zur Heilung beiträgt. Ne? Mhm. Also das ist schon eine Grundüberzeugung von dir, dass du sagst, deswegen hast du dich auch mit emotionaler Gesundheit beschäftigt, weil das gehört mit dazu. Es geht nicht nur darum, irgendwie wieder auf irgendwie ein Verhalten zu kommen, was man nicht mehr als Störung bezeichnet, sondern es geht darum, wirklich an der ganzen Seele gesund zu werden oder gesund zu heil zu werden sozusagen so, ne? Das ist das, was ich so rausgelesen habe, ist der Eindruck richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, die Masterarbeit habe ich jetzt auch vor 3 Jahren oder so geschrieben. Also das heißt auch das, was ich irgendwie damals so stark irgendwie, wo ich da so drin war, muss ich mich ja auch wieder so ein bisschen reinlesen. Aber ich glaube, so das ist schon das, was ich auch aus den ganzen Sachen, die ich gelesen habe, gut herausfiltern konnte, wo ich halt gemerkt habe, so es gibt eine gemeinsame Komponente, aber ich glaube wirklich daran, dass, ja, ich denke da vielleicht auch ein bisschen idealistisch oder utopisch, aber dass unsere Gesellschaft gesünder sein könnte. Und dass wir mehr dazu beitragen könnten, dass Menschen gesünder aufwachsen können, ihre Persönlichkeit gesünder entwickeln können und dass das möglich ist. Also dass halt auch entweder Heilung möglich ist, aber halt auch Prävention, dass das gar nicht so weit kommen muss, dass Menschen wirklich krank werden, seelisch krank werden.
Ja.
Und ich glaube, das, was ich sehr wichtig fand oder was auch durch die Masterarbeit sehr stark rausgekommen ist, ist, dass zum Beispiel bei Essstörungen im Schnitt sich die Menschen nach 4 bis 5 Jahren das erste Mal Hilfe suchen. Und das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Also nach 5 Jahren Essstörung sind die meisten Menschen so tief da drin, dass Heilung wirklich schwer ist. Also es ist sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir früh anfangen, darüber zu reden. Wenn ich merke, irgendwas in mir passiert gerade, womit ich nicht gut umgehen kann und ich greife zu Verhaltensweisen, die nicht gesund sind, dass ich da den Raum auch habe, früher darüber zu reden und nicht erst nach 5 Jahren, wenn ich in einer Störung drin bin, wo es dann viel schwerer ist, das wieder rückgängig zu machen und wieder rauszukommen und diesen Heilungsweg zu gehen. Ja. Deswegen glaube ich, gerade bei solchen Krankheiten ist es super wichtig, einfach früh anzufangen, früh zu reden und lieber ein bisschen zu früh oder zu viel als zu spät.
Ja. Ja, und ich sag mal, egal wie rum man da drauf schaut, ne, also ich finde es auch als Theologe und auch als Berater interessant, dass ich mehr und mehr entdecke, dass unser Sein in der Welt, das ist auch sehr idealistisch ausgedrückt, oder auch die Art und Weise, wie wir umgehen mit uns, mit unserer Seele, zu unserer Gesundheit beiträgt und auch zur Gesundheit von anderen. Also natürlich nicht nur unsere Familie und Freunde, aber auch wie wir mit anderen sind, so, ne? Also unser Umfeld. Und das fand ich einfach ermutigend und auch nochmal schön zu lesen in deiner Arbeit, dass es dafür ganz viele andere Menschen gibt, die sich Gedanken gemacht haben und dass du das auch so zusammengetragen hast und sagst, ja genau, das wäre wichtig und diesen Beitrag können wir leisten, was mich letztlich auch irgendwie in so ein diakonisches Denken bringt, dass ich das Gefühl habe, genau da haben wir auch irgendwie einen Auftrag. Und wir, da meine ich uns Menschen erstmal mit, ja, und wir könnten schon natürlich gerne auch sagen, wir Christen, weil uns das antreibt und weil unsere Motivation ist, die Welt auch durch Gottes Liebe besser zu machen oder was auch immer wir als Ideal bezeichnen würden, aber das fand ich total cool, dass du gesagt hast, da geht's los und da könnten wir was tun. Okay, was ist denn die Definition oder Bedeutung von emotionaler Gesundheit?
Ja, das ist interessant, weil ich dazu jetzt keine richtige Definition nennen kann. Also auch den Begriff emotionale Gesundheit finde ich im Deutschen ganz selten. Also ich finde seelische Gesundheit, psychische Gesundheit, aber nicht unbedingt emotionale Gesundheit. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob es den Begriff so gibt. Ich weiß, aus dem Englischen gibt es ja Mental Health und Emotional Health. Und so wie ich das da verstanden habe, ist die emotionale Gesundheit ein Teil der mentalen Gesundheit, also der psychischen Gesundheit. Und spielt sozusagen in dieses große Ganze mit rein. Also die psychische Gesundheit ist das große Ganze. Also das ist eine Ansatzweise. Ich weiß nicht, ob das die einzige ist. Aber es ist Teil sozusagen von der mentalen oder psychischen Gesundheit, ist die emotionale Gesundheit. Und da sind dann ja auch noch andere Faktoren irgendwie so mit drin. Aber genau, also das wäre halt so eine Richtung, wie ich da rangegangen bin. Aber damit müsste ich mich auch noch mal weiter befassen, um zu gucken, ob das so richtig ist, ob das die einzige Definition ist, ob es da noch irgendwie weitergeht. Ich finde den Begriff aber sehr schön. Also ich merke auch, dass ich den Begriff emotionale Gesundheit einfach sehr schön finde und auch denke so, vielleicht führen wir den irgendwann noch tiefer ein. Vielleicht gibt es das auch schon. Also wenn es irgendjemand dazu Definition hat, freue ich mich.
Ja, genau. Könnt ihr gerne kommentieren bei der Sommer Instagram-Seite.
Ja, genau. Aber ich habe so noch keine fertige Definition dazu gefunden, sondern eher, dass es manchmal gleichgesetzt verwendet wird mit anderen Begriffen, aber dass es halt nicht einzeln irgendwie definiert wurde, im Deutschen auf jeden Fall nicht.
Okay, das wäre dann aber jetzt auch die große Einordnung und also was ist denn die Bedeutung davon? Also wenn man jetzt so ganz frei da dran geht, gesund würde bedeuten, es gibt auch krank. Was ist denn emotional krank zum Beispiel und was ist emotional gesund deiner Meinung nach?
Also ich verstehe unter emotionaler Gesundheit, wie ich meine Emotionen reguliere, wie bewusst ich mir über meine Emotionen bin und wie ich sie sozusagen irgendwie einordne oder ausdrücke. Also es gehört ja auch mit in die Regulation mit rein. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt emotional nicht gesund handle, dann bin ich mir erstmal nicht bewusst darüber, was in mir passiert. Das heißt, die Emotionen kommen, aber ich nehme sie vielleicht gar nicht als die Emotionen wahr, die sie eigentlich sind. Also irgendwas nehme ich immer wahr, aber vielleicht nicht so als das Echte. Das heißt, ich nehme mir nicht die Zeit, um ein Bewusstsein für mich und meine Emotionen zu schaffen. Und ich reguliere in einer Art und Weise, die krankhaft ist. Also wenn ich wütend bin, trinke ich ganz viel Alkohol oder also, dass ich sozusagen die Regulation nicht unbedingt positiv mache. Das heißt, ich versuche, Emotionen eher zu vermeiden, sie zu verdrängen, wenn sie da sind, sie nicht zu fühlen, alle Mittel dafür zu nutzen, dass ich sie nicht fühle. Also sei das ganz viel Netflix, sei das Alkohol, sei das was auch immer. Also im Prinzip Ersatzhandlungen zu finden für die Emotionen, damit ich sie nicht fühlen muss. Und das machen wir alle irgendwann mal. Also das ist jetzt nicht sofort, ich bin ganz krank. Aber ich glaube, wenn das in ein extremes Maß geht, dann ist es etwas, wo ich denke, so da ist keine gesunde Emotionsregulation vorhanden, sondern ist es eine Verdrängung, ist es eine Vermeidung, ist es irgendwie der Versuch, nicht das zu fühlen, was vielleicht wirklich da ist und ein fehlendes Bewusstsein für das, was eigentlich passiert.
Okay. Das ist auch, da steckt ja bei dir auch eine gewisse Definition oder auch ein Bild dahinter, was Emotionen eigentlich sind. Was würdest du denn sagen, was ist das? Was sind Emotionen?
Also Gefühle, das ist natürlich genauso groß gefasst. Ich glaube, es gibt 6 Grundgefühle. Das sind Freude, Trauer, Wut, Angst, Scham und Ekel. Das heißt, wenn man von Gefühlen irgendwie ausgeht, dann müssten wir meistens immer von diesen Grundgefühlen irgendwie so ausgehen und gucken, ob man das da irgendwo so einordnen kann. Mhm. Ich glaube aber auch, dass andere Sachen mit da reinspielen. Also ich fühle mich gestresst, ist natürlich auch immer so, da ist irgendwas, was in mir passiert, in meinem Körper passiert. Ob das jetzt genau ein Gefühl ist oder eine Emotion ist, ist dann irgendwie schwieriger, aber ist etwas, was das macht was mit mir. Und es gibt ja auch noch andere Sachen, die Gefühle in mir irgendwie auslösen, was dann aber nicht unbedingt ein Gefühl an sich ist oder eine Emotion an sich ist. Aber genau, also ich würde halt versuchen, mit diesen 6 Grundgefühlen größtenteils zu arbeiten. Also, dass ich halt das, was ich fühle, irgendwo darauf zurückordnen kann. Also, weil viel von den anderen Sachen, die ich fühle oder denke, was das ist, haben was mit diesen Grundemotionen zu tun, aber liegt dann sozusagen darunter. Also, wenn ich merke irgendwie, ich fühle mich überfordert, dann steckt dahinter vielleicht ganz viel Angst, dass ich es nicht schaffe, dass ich nicht gut genug bin, dass was die Zukunft bringt, ob alles gut wird. Also das heißt, dann ist mein Gefühl eigentlich Angst oder meine Emotion Angst, die da irgendwie mit hintersteckt, aber ist sozusagen durch was anderes mit ausgelöst.
Okay. Und das heißt, du, nach der Definition emotionaler Gesundheit würde bedeuten, gut reguliert, diese Angst würde bedeuten, du bist dir dieser Angst bewusst oder einigermaßen bewusst und kannst irgendwie mit ihr umgehen. Das heißt, du besprichst sie zum Beispiel mit einer Person und dadurch ist sie zwar nicht unbedingt weg, aber du kannst sie aushalten oder ertragen oder auch mit ihr gehen, ja, wie auch immer man es sagt. Und emotional ungesund wäre, die Angst umzusetzen in, du hast es jetzt gerade gesagt, zum Beispiel trinken, um das irgendwie zu betäuben oder zu unterdrücken, dass man es nicht mehr fühlt, sozusagen. Ne? Mhm. Okay. Ja, weil ich habe dich das gefragt, weil ich auch wirklich gespannt war, was du sagst. Ich merke, dass ich bei diesem Regulieren oft so zusammenzucke, weil ich denke, das gibt einem so das Gefühl, dass man es müsste. Ne? Also emotionale Regulierung, ich kenne diesen Begriff, aber ich merke auch selber, dass ich ihn manchmal schwierig finde, weil er auch Leuten, die dann gerade überfordert sind, auch so einen Druck macht, so nach dem Motto, das musst du regulieren. Und das auch noch mit diesem Müssen auszudrücken, ist ja eh total doof. manchmal ist ja diese Aussage, du kannst das regulieren schon, irgendwie auch eine Hilfe. Wie auch immer. Deswegen, regulieren, da merke ich, da stoße ich mich manchmal dran, aber jetzt weiß ich, was du meinst, so, ne? Es ist halt eigentlich, geht's los beim Bewusstsein sozusagen. Ne?
Ich glaube, es ist auch, also mit Regulation auch wichtig, wir regulieren so oder so irgendwas. Also das heißt, wenn eine Emotion kommt, machen wir immer was damit. Entweder sind wir uns bewusst darüber und entscheiden uns für das, was wir tun, oder wir machen es unbewusst. Und deswegen, das heißt, diese Emotion wird, die muss irgendwo hin. Also wenn sie da ist, das heißt, irgendwohin muss sie. Und da ist es dann halt eher, also deswegen glaube ich, es geht gar nicht so um Kontrolle oder dass man halt da ganz viel Energie so reinstecken muss, sondern sich einfach nur bewusst darüber zu sein, diese Emotion wird etwas machen. Ja. Und das kann halt einmal etwas sein, was mir schadet, was anderen schadet. Also wenn ich meine Wut immer an anderen Menschen auslasse oder sowas, dann schade ich ihnen damit auch irgendwo oder könnte sie verletzen. Oder ich verletze mich selber. Aber ich glaube, also das, was für mich wichtig war, ist, dass Emotionen brauchen ihren Raum und sie werden diesen Raum immer bekommen. Und wenn ich ihnen den Raum nicht gebe, werden sie sich diesen Raum anderswo suchen. Mhm. Und dann ist es meistens etwas, was mir schadet oder was anderen schaden könnte. Aber deswegen würde ich die Regulation, glaube ich, gar nicht so in dieses Kontrollierte oder ich muss alles irgendwie so regulieren, sondern also Emotionen werden immer irgendwo ausgedrückt. Und das, ich glaube, die Regulation so positiv irgendwie, ich finde den Begriff auch ein bisschen schwierig, aber da so ins Positivere reinzukommen. Ups, jetzt warst du kurz weg.
Jetzt warst du kurz weg, aber ich glaube, du hast wahrscheinlich was Gutes gesagt. Und die HörerInnen haben es gehört. Ich wollte noch mal an das anschließen, was du gesagt hast mit dem Regulieren. Dass ich das richtig gut finde, dass du gesagt hast, dass es nicht in diesen Bereich der Kontrolle gehört, weil ich auch irgendwann mal gelernt habe, dass Emotionen einen Selbstzweck haben. Und das fand ich total gut, weil ich auch noch mal, also ich bin auch irgendwie anders aufgewachsen. Da war mir Glaube zum Beispiel auch nicht unbedingt eine Hilfe, weil es sofort irgendwelche Emotionen bewertet hat. Also oder beziehungsweise weil es dazu geführt hat, dass ich Emotionen bewerte. Und da merke ich, das war mir eine große Hilfe, irgendwann zu verstehen, jede Emotion, die kommt, ist erstmal da. So. Mhm. Und die Frage ist, was passiert jetzt damit? Nicht immer muss ich was damit machen, das ist klar, ne? Sondern so wie du sagst. Aber es ist interessant, dass wir das nicht irgendwie automatisch anscheinend können und dass da so die Reife fehlt, ne? Dass wir da irgendwie, ja, weiß ich auch nicht warum, aber irgendwie lernen und lernen können und sollten. Und eigentlich ist das ja auch das Spannende am Leben, dass wir das auch mit anderen Menschen zusammentun. Ne? Also sei es das gute WG-Gespräch oder ja, mir geht es tatsächlich auch so oft bei hier diesen Podcast-Folgen, dass ich merke, das finde ich das Coole am Aufnehmen, dass ich Menschen kennenlerne, mich einfühle in deren Geschichten und auch merke, was das mit mir macht und mich dann inspiriert. So, ne? So, sorry, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, aber was ich damit sagen will, ist das mit dem Selbstzweck und auch dieses Regulieren und zu sagen, ja, es ist eh so da, das ist wichtig und du findest das auch wichtig. Du hast in der Masterarbeit geschrieben, dass du wahrnimmst und dass man das auch belegen kann, dass es eine Tendenz zur Emotionsunterdrückung gibt. Wie verstehe ich das richtig oder falsch? Nee, was verstehst du darunter so?
Also ich glaube insgesamt halt nie, also deswegen auch alle Emotionen sind wichtig, auch wie du das gerade gesagt hast. Ich glaube, dass wir vom menschlichen Denken her trotzdem gerne in positiv und negativ unterteilen, aber ja, alle Emotionen haben ihren Wert. Trotzdem fühle ich wahrscheinlich so Sachen, die sich schwerer anfühlen, wie Wut oder Trauer oder Angst, nicht ganz so gerne wie Freude. Oder Scham ist auch ein Gefühl, was viele Menschen wirklich, also was schwer ist, damit umzugehen, weil es einfach ein Gefühl ist, was mich angreift. Also ich würde fast so sagen, so was mein Ego angreift. Es ist etwas, auch aus unserer Geschichte heraus, ich möchte mich eigentlich beschützen vor solchen Emotionen, weil sie meine Identität irgendwo angreifbar machen. Sie machen mich angreifbar. Das heißt, die Tendenz ist eher, wenn ich das Gefühl habe, ist Gefahr da. Also wenn ich dieses Gefühl Scham habe, dann zeigt es irgendwie so, irgendwas ist da und vielleicht nehmen andere Leute mich nicht an, ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Das heißt, es ist gefährlich für mich. Und ich glaube, alleine daher kommt schon die Tendenz, irgendwie zu sagen, so, es fühlt sich nicht gut an, ich will das nicht fühlen. Ja. Macht nicht so viel Spaß. Also es sind einfach so Gefühle, die irgendwie nicht so schön sind.
Ja.
Und das heißt, so da kommt, glaube ich, alleine schon die Tendenz einfach aus einem Selbstschutz heraus, dass man solche Gefühle nicht so gerne fühlen möchte. Und was auch mit irgendwie dazu beitragen kann, ist zum Beispiel, wenn Emotionen durch das Umfeld invalidiert werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe Angst und mir sagt jemand, musst du aber gar nicht haben und das ist doch alles übertrieben, dann denke ich, dass meine Angst übertrieben ist und das, was ich fühle, nicht richtig ist. Das heißt, ich fange vielleicht an zu denken, dass das, was ich fühle, nicht richtig ist und sage mir selber, meine Gefühle sind falsch oder meine Emotionen sind falsch. Und bekomme dadurch halt ein Verhältnis zu meinen Gefühlen, dass ich halt gar nicht mehr weiß, was ist denn jetzt richtig? Wem kann ich vertrauen? Kann ich mir vertrauen? Kann ich dem, was ich fühle, vertrauen? Oder stimmt das alles nicht? Und das kann halt schnell auch bei jüngeren Menschen irgendwie passieren. Also deswegen ist das Umfeld auch sehr wichtig oder Eltern als Vorbildfunktion, auch zu gucken, wenn mir jemand sagt, ich fühle mich nicht gut oder irgendwas geht da in mir vor, sich das auch anzuhören und ernst zu nehmen. Auch wenn vielleicht gerade kein ernsthafter Grund da ist, warum man Angst haben müsste, kann es trotzdem sein, dass das Kind gerade Angst hat. Und darauf halt irgendwie auch einzugehen, zu sagen, so, es ist eine Emotion, die ist da und wir nehmen diese Emotionen wahr und es ist okay, dass sie da ist, weil Angst soll uns ja auch schützen vor irgendwas.
Ja.
Aber dann in einem weiteren Schritt zu gucken, wie angebracht ist das, wo kann ich das besser einordnen und wie kann ich das einordnen, aber nicht von vornherein irgendwie schon zu sagen, so, das, was du fühlst, ist falsch.
Ja.
Oder du darfst das nicht fühlen. Und ich glaube, dass halt solche Sachen mit dazu beitragen können, dass bestimmte Emotionen, das sind ja eher bestimmte Emotionen, unterdrückt werden oder einfach nicht gerne gefühlt werden.
Ja, sehr coole Beschreibung. Ich fand auch ein tolles Beispiel in deiner Masterarbeit. Du hast gesagt, wir dürfen da irgendwie auch neu lernen, manche Phänomene auch in unserem Leben, die mit Emotionen zu tun haben und nicht alleinig emotional sind, für uns neu zu definieren. Und da musste ich auch irgendwie dran denken, das habe ich zum Beispiel auch im Studium gelernt, dass es einen sogenannten Eustress gibt, weil ich das von mir selber kenne, dass ich in manchen Stresssituationen irgendwie sowas wie Spaß empfinde. Und ich habe das nie verstanden, weil viele Leute um mich herum dann gesagt haben, oh, nee, sorry, aber das brauche ich jetzt auch nicht jeden Tag oder so, ne? Die sagen das dann so. Ich sage so, naja, gut, jeden Tag. Tag jetzt auch nicht, aber es hat schon irgendwie, war doch irgendwie hier so, ne? Und dann denke ich, naja, auch andere Berufs-, also ein Feuerwehrmann zum Beispiel, da ist ja auch ein Stresslevel so hoch, dass manche Leute sagen würden, das würde ich niemals deswegen machen, diesen Beruf. Genau, und dann gibt es den sogenannten Distress, oder heißt das so? Distress? Mhm. Genau. Und das fand ich super spannend, dass es eben auch bei Stress eine unterschiedliche, wenn wir über eine Wertung sprechen, eine unterschiedliche Art gibt und dass Menschen das unterschiedlich empfinden und dass so ein Eustress sogar motivieren kann und eben so ein Distress dazu führen kann, dass man wirklich, wenn man ihn über längere Zeit und immer wieder erlebt, sich eine Depression zum Beispiel entwickelt oder so. Mhm. Ne? Das hast du so beschrieben. Und finde ich, ist ein schönes Beispiel dafür, dass emotionale Gesundheit bedeutet, ja, selbst ein emotionales Phänomen heißt nicht, dass ich irgendwie sofort in einer Art negativen Strudel bin oder so. Ne? Also auch Stress so. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Die Frage ist, was mache ich damit so? Fand ich auch richtig, richtig cool, dass man auch mal nachvollziehen kann. Alles in allem kommt so bei mir das Bild eben hoch, dass unsere Bewertung einerseits, wie du jetzt gerade gesagt hast, die auch irgendwie in uns ist, aber wahrscheinlich auch in uns so geworden ist, da einen neuen Horizont finden darf oder lernen könnte, sozusagen so, ne? Und wir dann emotional gesünder werden. Das fand ich, ja, also für mich wirklich jetzt ganz cool und spannend. Und auch in den ganzen Beispielen, die ich jetzt am Anfang genannt habe, habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich auch wirklich die Lösung. Also wenn ich an diese Pandemiezeit denke, gab es bei mir irgendwann einen Punkt, wo jemand so einen Perspektivwechsel bei mir verursacht hat mit der Frage, wir können natürlich jetzt echt weiter darüber nachdenken, wann irgendwann was irgendwie geht so, aber was hält uns eigentlich auf, jetzt weiterzumachen? Das war ganz simpel die Anfrage an meine negativen Gefühle, ob ich diese Energie, auch so eine Art Frust oder so, nicht umsetzen will in ein ich mache jetzt trotzdem weiter, so, ne? Und sich auch wieder zu kümmern darum, wie geht's mir eigentlich jetzt und wie kann ich denn weitermachen? Also anstatt so sich einfach nur in so einer Passivität zu bewegen, die aber total herausgefordert wurde und alles wurde gestoppt und so, ne? Ja, das hat mir schon auch irgendwie geholfen und das kann ich auch total auf meine Work-Life-Balance beziehen, weil ich immer wieder merke so, das war jetzt irgendwie zu viel, warum habe ich das eigentlich nicht vorher gesehen, aber auch vielleicht gar nicht so sehr diesen Anspruch an mich haben muss, alles ständig vorhersehen zu müssen, sondern eher immer wieder zwischendurch so durchzuatmen und zu sagen, was ist gerade, wie geht's mir gerade und was ist jetzt nötig, so, ne? Was brauche ich jetzt? Also, mega spannend. Ich bin, du merkst schon, in mir arbeitet es. wenn man jetzt präventiv arbeitet und du hast es ja quasi beschrieben, wie man das machen kann, was kann man tun, um emotional gesund zu bleiben? Also außer Vitamine und gesund essen oder sowas, das fällt mir so ein.
Ich konnte dich gerade nicht hören, kannst du es nochmal sagen?
Achso, also was, ja, was fällt, was können wir tun, um emotional gesund zu bleiben? So, ne? Ich habe dann gesagt, außer Vitamine und so, das fällt mir so spontan ein, aber das ist halt eher medizinisch irgendwie gedacht. Was hast du so rausgefunden?
Ja, also es sind jetzt auch so Sachen, die ich so für mich irgendwie versuche rauszufinden. Also eine Mischung aus Masterarbeit, Gesprächen und meinem Leben.
Ja.
Also ich habe für mich gemerkt, dass mir Schreiben sehr viel hilft. Also auch um zu reflektieren und um ein Ventil zu haben. Ich weiß, dass das irgendwie nicht für jeden Menschen so die Art und Weise ist, sich auszudrücken. Für mich ist es was geworden, wo ich gemerkt habe, dass darüber drücke ich meine Emotionen aus. Mhm. Und am Anfang war das ganz gruselig, also so anzufangen und wirklich alles, was ich fühle und denke, aufzuschreiben.
Ach, okay.
Weil alleine das schon, also das ist komisch. Also alles, was irgendwie in mir drin ist, einfach versuchen, in Worte zu fassen. Mhm. Und ich zeige das nie jemandem. Also ich weiß nicht, so manche Sachen würde ich auch sagen. Also ich sage zu Leuten auch immer so, einfach aufschreiben und danach verbrennen, wenn es dir so unangenehm ist. Aber alleine Sachen auf dem Papier, also auch wenn man es sich nicht nochmal durchliest, aber einfach rauszubringen, merke ich, dass es für mich total heilsam ist. Mhm. Also und es zwingt mich dazu, mich hinzusetzen und zu überlegen, so was geht denn eigentlich gerade in mir vor? Mhm. Also das habe ich für mich gemerkt. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, sich selber wirklich beobachten und so ein bisschen seine eigenen Triggerpunkte, ist jetzt auch so ein Modewort so ein bisschen, aber zu wissen, so was in welchen Situationen reagiere ich wie? Es gibt bestimmte Situationen, die vielleicht immer wieder eine bestimmte Emotion in mir auslösen und ich fühle mich nachher nicht gut und kann es vielleicht aber gar nicht so zurückführen, was genau da eigentlich gerade passiert ist. Und da so ein bisschen sensibel für zu werden und zu gucken, was passiert denn da eigentlich gerade, woran liegt das, wie verhalte ich mich, was ist meine Tendenz danach, also wenn ich merke, diese Emotion kommt, was tue ich? Und da einfach, also für mich war der Anfang irgendwie immer objektiv beobachten. Also, weil ich bin schon emotional, aber dann einfach zu gucken, was ist denn da eigentlich gerade passiert? Warum reagiere ich so? Und warum denke ich diesen Gedanken gerade die ganze Zeit wieder? Warum mache ich mir Gedanken darüber? Und da dann irgendwie für mich so ein bisschen runterzukommen, kommen und dann zu gucken, so, was hat das ausgelöst? Und wenn man Lust hat, gerade du bist ja auch in der Beratungsszene so aktiv, finde ich es auch super interessant, einfach zu gucken, woher kommt das denn, dass ich auf diese Dinge so reagiere, also davon so getriggert werde? Weil das eine ist ja zu erkennen, dass da was ist, und ich glaube, das nächste ist halt wirklich zu gucken, so, wo ist der Ursprung? Warum bin ich darauf so sensibel, auf eine bestimmte Art oder auf bestimmte, ja, also es kann ja alles irgendwie sein. Also das ist noch so ein Punkt, wo ich denke, das hilft auf jeden Fall, um sich auch emotional gesünder zu halten, sich selber zu kennen, zu wissen, worauf man reagiert, wie man reagiert, wie man sich dann verhält und da gegebenenfalls einfach zu gucken, finde ich da Möglichkeiten, besser damit umzugehen? Also muss ich jemanden anrufen und darüber reden? Möchte ich alleine sein und schreiben? Wie kann ich gesund damit umgehen? Und was ich ganz wichtig finde in diesem Prozess, ist halt wirklich auch so barmherzig mit mir selber zu sein. Weil das bei mir ganz oft die Tendenz war, dass ich sauer auf mich geworden bin, gedacht, warum fühle ich denn jetzt schon wieder so oder warum schaffe ich es nicht, mich einfach normal zu verhalten, warum nimmt mich das so mit, warum denke ich darüber so viel nach, also dass ich sehr viele Vorwürfe immer an mich selber gebracht habe, und das war für mich wirklich auch so ein Umschwung zu merken, wie kann ich barmherziger mit mir umgehen, weil ich helfe mir ja nicht, wenn ich sauer auf mich bin, wie ich fühle. Das kommt einfach erstmal, das ist so und das bin ich, das gehört zu mir und ich darf gucken, was dahinter steckt und was mir die Emotion sagen möchte, und dann darf ich gucken, was ist jetzt für diesen Moment gerade angebracht und was brauche ich, und das darf dann auch immer unterschiedlich sein, das muss dann nicht immer dasselbe irgendwie sein.
Das ist auch letztlich die Konsequenz aus, wenn Emotionen einen Selbstzweck haben und wenn das Regulieren eh passiert, finde ich, ist die Konsequenz daraus, dass man eigentlich auf sich selber schaut und sagt, das passiert jetzt gerade hier und ich muss es nicht und ich sollte das nicht anzweifeln, weil das passiert jetzt gerade hier eh so, ne? Und ich muss es auch nicht negativ bewerten, so. Das kann mich natürlich ärgern, klar, so, ne? Aber das ist so, wie du sagst, ich finde das zum Beispiel total spannend, dass unser deutsches Wort Selbstbewusstsein häufig mit Stärke definiert wird und Leute sich nicht selbstbewusst fühlen und es oft aber eigentlich sind, also weil sie ausdrücken können, wie es ihnen geht, weil sie eigentlich total wütend sind und es auch zum Ausdruck bringen, aber Selbstbewusstsein so verwechselt wird, entweder mit Selbstbehauptung oder einer eigenen inneren Stärke, die man sich irgendwie zwar herbeisehnt, so, und eigentlich bedeutet ja Selbstbewusstsein, ich bin mir darüber bewusst, wer ich selbst bin, also auch, was fühle ich gerade, was spüre ich gerade, ärgere ich mich gerade über mich selbst, ist das ein anderer Ärger, weiß ich vielleicht auch gar nicht, woher der Ärger kommt, so, ne? Aber wie du sagst, mit so einem barmherzigen Blick oder einer Offenheit für das, was so kommt, so, ne? Und warum auch immer, vielleicht ist es ja schwer, wir suchen dann ja immer wirklich eher nach der Erklärung oder nach einem Schuldigen, das steckt auch irgendwie so in uns, ne? Da finde ich total richtig, richtig wichtig. Und da muss ich ja auch sagen, ein kleiner, ja, eine kleine Einladung, da wünsche ich mir auch, dass in unserer Gesellschaft Beratung und Therapie und vielleicht sogar auch Techniken und ja, kleine Rituale zwischen Freunden und in Freundschaften einfach immer mehr werden, weil ich glaube, diesen Schritt, mit sich selber barmherziger umzugehen, das kann einfach immer total gut jemand anders reflektieren. Wenn man zum Beispiel jemandem sich traut, mal zu sagen, das habe ich heute übrigens aufgeschrieben oder so fühle ich und empfinde ich gerade, wenn dann jemand anders einfach mal ein kleines Feedback gibt und sagt, du, auf mich wirkt das sehr unbarmherzig, du bist total, du hast einen total hohen Anspruch an dich selber. Ich sehe das und höre das und habe eher so das Gefühl, wow, was du alles trägst. So, ne, zum Beispiel. Einfach das, so was es ist und worum es geht. So, deswegen finde ich das auch an der Stelle nochmal echt wichtig zu sagen, dass man auch da in zumindest unserer Kultur daran arbeiten muss, dass, wenn man eine Beratung macht, man nicht dieses doofe Gefühl haben muss von, oh Mann, jetzt bin ich total am Boden, wenn es schon so weit gekommen ist, sondern dass das auch bei, ja, irgendwie, ich komme gerade nicht weiter, geht, und dann geht man 2-3 Mal irgendwo hin und fragt sich, lässt sich reflektieren oder eine Freundschaft oder was auch immer, ja. Mhm. Kleiner Werbeblock nochmal für alle BeraterInnen in dieser Welt.
Ja. Ich hatte auch in der Masterarbeit ja den Begriff irgendwie präventive Seelsorge, wo ich auch gedacht habe, also Prävention geht also immer vom Negativen sozusagen aus, also die Krankheit verhindern. Seelsorge kann ja auch was absolut Gesundheitsförderndes sein. Also, ja, dass ich mir einfach Zeit dafür nehmen darf, dass ich gucken darf, was in mir passiert, dass ich lernen darf, mehr Bewusstsein irgendwie für mich zu erlangen. Und deswegen finde ich es auch schade, dass sowas immer noch, also es wird schon besser, finde ich, aber es ist immer noch manchmal so ein bisschen behaftet mit, mir muss es schlecht gehen, damit ich Hilfe in Anspruch nehme. Aber ich darf ja auch so mich begleiten lassen. Ich darf mich reflektieren. Ich darf gucken, was in mir eigentlich vorgeht. Und ich finde, das ist immer auch ein Zeichen von Gesundheit, wenn ich mir irgendwie die Beratung suche und mich unterstützen lasse oder ja, mir da einfach Hilfe sozusagen mit dazu nehme.
Ja, sehe ich absolut. Und das ist eben, ne, diese Stärke, die ist irgendwie leider nicht populär, aber vielleicht schaffen wir das ja, die nochmal populärer zu machen sozusagen und dafür einzustehen. Ja, ich habe noch gedacht, gerade in unserem Gespräch, ich kenne Stimmen und Menschen, die sagen, muss man denn alles immer selbst reflektieren und alles immer aufschreiben, und oft kommt dann so ein Satz vor, das ist mir alles zu emotional. Was würdest du solchen Menschen antworten?
Kommt, glaube ich, echt drauf an, so in welcher Beziehung ich zu den Menschen stehe und wie ich sie einordnen kann. Ich glaube, ich denke sehr aus der Richtung von dem, was Sprache machen kann. Und ich weiß, dass Menschen, die Probleme damit haben, also merken, so, sie haben sehr, sehr viele Emotionen und wissen nicht genau, wie sie damit umgehen sollen. Und dann kommt jemand und sagt, das ist mir alles zu emotional, könnte für diese Menschen, die sowieso schon damit Probleme haben, sowas wie so ein kleiner Totschlag sein. Also ich bin hier, also es kann halt wirklich etwas ausdrücken für Menschen, die eigentlich Raum suchen und den brauchen, dass halt solche Sätze wirklich viel Schaden anrichten können. Und trotzdem möchte ich halt auch akzeptieren, nicht jeder muss nicht jeder muss sich überall öffnen. Und ich muss nicht mit jedem über meine Emotionen reden. Und das darf, also ich finde auch, es sollte geschützte Räume dafür geben und Vertrauen. Also es sollte immer irgendwie auf einer Vertrauensbasis auch sein. Und ich bin, nur weil ich sage, so, ich möchte offen damit umgehen, heißt das nicht, dass ich mit jedem offen über meine Gefühle und Emotionen und was ich in welcher Situation irgendwie wahrgenommen habe oder gefühlt habe, reden muss. Das darf ich aussuchen. Und ich finde, das ist Teil von emotionaler Gesundheit, dass ich das einordnen kann, wo ich was anbringe. Von daher geht es gar nicht darum, irgendwie zu sagen, so, wir müssen jetzt alle irgendwie immer ganz emotional sein und immer über Emotionen reden. Ja. Aber ich glaube, dass solche Sätze mit Vorsicht gesagt werden sollten, einfach weil ich nicht weiß, wo mein Gegenüber steht und ob mein Gegenüber vielleicht gerade wirklich emotional struggelt.
Ja.
Und ich musste gerade lachen, weil mir immer kein deutsches Wort für strugglen einfällt. Aber also, was es so trifft, deswegen, ja, genau, ja. Also es war...
ist und ja fast
ich nicht weiß, was ich mit solchem Satz, was ich mit so einem Satz vielleicht auch anrichten kann. Also von daher würde ich, ich möchte anderen Menschen den Raum geben, dass sie nicht über ihre Emotionen reden müssen und dass das in Ordnung ist. Und trotzdem würde ich da wahrscheinlich eher darauf hinweisen, dass man nicht weiß, was das Gegenüber gerade fühlt und was das vielleicht bei jemand anderem anrichten könnte.
Das finde ich sehr weise, ja. Ja, und das ist die Einladung von dir, den Blick auch trotzdem bei den anderen zu lassen. So, ne? Und ja, es gibt, glaube ich, auch unterschiedliche Botschaften, die unter diesem Satz, muss es denn immer so emotional sein, liegen, würde ich auch sagen. Mir fiel da noch gerade auf, dass es ja auch, wenn jemand zu mir sagt, ich mache das mit mir aus, kenne ich auch ganz viel, ne? Nee, also ich mache das so mit mir aus. Dann spüre ich bei mir häufig eher so die Botschaft, ich will nicht, dass wir darüber weiter reden. Und das ist natürlich okay. Also darum geht es ja überhaupt nicht so, ne? Aber in mir liegt dann so die Frage, machst du es wirklich mit dir aus? Und gelingt dir das so? Das ist das Einzige, was ich eigentlich wissen möchte, so, ne? Und ich glaube, ja, das habe ich tatsächlich von dir gelernt jetzt, dass ich da auch noch mal mehr in dieser Welt, egal wo ich bin, mit welchen Menschen ich unterwegs bin, wirklich auch bringen möchte, dieses, es reguliert, es wird eh irgendwie immer reguliert, so. Und warum sollten wir da nicht irgendwie mit dabei sein? Also wenn wir unser Leben gestalten, ja, und wenn wir uns da auch irgendwie gerne auf den Weg machen, wenn wir uns gerne auf den Weg machen, uns selbst zu verwirklichen, meine ich, ne, und unser Leben zu leben. Warum nicht auch an dieser Stelle? Also das ist doch eigentlich was Cooles. Und wenn es da Wege und Möglichkeiten gibt, why not, ne? Ja. Es würde tatsächlich dazu führen, und das ist der große Kontext, auch in dem wir arbeiten und leben, dass man schon auch eine starke Person wird, dass man Lebenskrisen nimmt und umgehen kann mit dem, was man im Leben so an Herausforderungen hat. Und ich sag mal so, ich weiß nicht, ob du Brené Brown kennst, aber die hat mich mal total geflasht in so einem TED-Talk, in dem sie gesagt hat, naja, wenn wir alles in unserem Leben also unterdrücken, was negativ ist für uns an Gefühlen, unterdrücken wir eben auch die positiven Gefühle. Und das habe ich jetzt schon öfters gelesen. Das sagt nicht nur Brené Brown, die ist, glaube ich, Soziologin, aber ist schon eine Wahrheit, dass wir uns emotional taub machen können und dass es dann aber auch irgendwie das Schöne nicht so intensiv macht. So, ne? Insofern ist das nochmal, eigentlich finde ich eine Motivation.
Ja. Ich finde auch immer das Bild irgendwie ganz schön zu wissen, die Emotionen sind sowieso da, auch wenn ich sie unterdrücke. Und irgendwie so dieses Bild von dem vollen Rucksack, wo dann meine ganzen unterdrückten Emotionen drin sind und mich runterziehen und mir auch Energie nehmen. Also es kostet Energie, Emotionen zu unterdrücken. Ja. Das heißt, ich muss schon Energie aufwenden, damit ich nicht fühle, was da ist und versuche es zu vermeiden und wegzustecken. Und diese Energie fehlt mir an anderen Ecken. Ja. Also die fehlt da, wo ich vielleicht mit Menschen in Interaktion treten möchte, wo ich Beziehung aufbauen möchte. Wo ich Freude empfinden möchte. Das heißt, diese Energie, die ich brauche, um die negativen, also in Anführungsstrichen negativen Emotionen zu unterdrücken, fehlt mir auch ansonsten in meinem Leben. Also es wird sich bemerkbar machen. Und ich finde auch, das ist irgendwie eine Motivation zu sagen, ich schaue es mir lieber an und ich möchte lieber mit leichtem Gepäck irgendwo reisen. Wir alle tragen unsere Sachen. Yeah. Also da ist ja immer irgendwie auch was da, aber es wird leichter. Also ich glaube, viele haben auch Angst davor, das zuzulassen, was sie mit sich rumtragen. Also ich glaube, es ist auch eine große Angst mit dabei. Also was passiert denn, wenn ich es zulasse, wenn ich wirklich anfange zu fühlen, dann hört das vielleicht nie wieder auf. Und ich glaube auch, dass wir diese Angst auch so ein bisschen mit abbauen dürfen. Und gerade auch für dich, wenn du in der Beratung so mit tätig bist, ist es so schön, sowas mit Menschen durchgehen zu dürfen und mit Menschen zusammen einfach sowas auszupacken und dürfen da auch, also Tränen können auch befreiend sein.
Ach, absolut.
Und ich glaube, dass wir da noch mehr, auch mehr dieses Schöne davon, von dem, es wird irgendwann weniger schwer und das ist schön. Und wir dürfen mehr Leichtigkeit auch da reingehen.
Ja, und auch wenn ich erlebe, dass Menschen in der Beratung sich auf den Weg machen mit irgendeiner Emotion, sie üben damit umzugehen. Es reift quasi etwas nach. Das ist so jetzt mal mein Bild, ja. Das finde ich total berührend, weil es einfach etwas ganz, ich glaube, etwas tief Menschliches ist, wenn wir an solchen Prozessen miteinander stehen, wenn jemand es wagt, auch irgendwie so eine Verletzlichkeit zu zeigen und dann etwas geschafft hat. So, das ist so, da ist alles mit dabei, so eine Art Stolz und auch so eine Art Feier des Lebens und dann auch irgendwie ja so eine Stärke, die neu erwachsen ist. Also das ist so, ich finde das wahnsinnig toll. Deswegen, wenn das jemand macht und wenn jemand sagt, ich möchte das jetzt oder für mich ist es jetzt dran und ich kann da als Berater mit dabei sein, das finde ich wahnsinnig berührend. So, finde ich richtig cool. Bei uns, wenn man in der Beratungspraxis rausgeht, hängt eine Karte, da steht, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit.
Oh.
Dana, sag mal so zum Abschluss und dann gehen wir ans knisternde Lagerfeuer. Eine Sache, die jeder tun kann, wenn er morgen was für seine emotionale Gesundheit tun möchte.
Die jeder tun kann.
Eine Kleinigkeit.
Vielleicht ist der Anfang ganz gut, wenn man irgendwie zählt, also ich finde es immer ganz schön, so Rituale zu haben, womit man Sachen verbinden kann, die einen auch erinnern. Mhm. Und ich finde so, das Zähneputzen ist eine gute Erinnerung, das machen die meisten Menschen ja hoffentlich.
Yeah.
Das ist einfach so, vielleicht so bei dem Gang ins Bad, wenn man die Zahnbürste nimmt, das ist einfach so ein kleiner Check-in von, wie geht's mir eigentlich gerade, was ist gerade in mir los? Und das kann man halt auch gut morgens und abends machen, also dass man halt auch so diesen Tag dann vielleicht am Schluss nochmal mit der Zahnbürste reflektiert und diese 3 Minuten dann so ein bisschen nutzt, um zu gucken, so, was habe ich heute gefühlt, wie habe ich reagiert, wo stehe ich eigentlich gerade? Also mir hilft es ganz oft, irgendwie Sachen mit Ritualen so ein bisschen zu verbinden, dass ich mich erinnere einfach. Und ich finde so die emotionale Hygiene ein bisschen mit der körperlichen Hygiene so in Verbindung zu bringen, ist eine ganz gute Erinnerung.
Ja, sehr cool. Vielen Dank für den Tipp und diese kleine kostenlose Mini-Beratung von dir oder das Mini-Coaching. Machen wir mal einen Punkt da, ist das okay?
Nochmal, du warst gerade wieder weg.
Achso, ich war schon wieder weg. Wir machen einen Punkt da. Ist das für dich okay?
Ja, das ist super.
Gut, dann gehen wir mal ans Lagerfeuer. Das Lagerfeuerbekenntnis läuft so ab, nachdem wir jetzt an einem lauen Sommerabend mit einer Rhabarber-Weinschorle gesessen haben, gucken wir jetzt noch zusammen ins Lagerfeuer und ich gebe dir so 3 Aussagen und eine Frage und du sagst mal so aus dem Bauch heraus, was das für dich ist oder so, ja?
Okay.
Gut, erste Aussage. Ich glaube tief im Herzen an.
Ich glaube tief im Herzen an die Schönheit dieser Welt.
Cool, ja. Ich bin immer so geflasht, weil ich merke, ich habe, als ich das eingeführt habe, gedacht, boah, ich bin gespannt, ob alle irgendwie so dasselbe sagen, ja, oder so, aber es gibt immer wieder ganz unterschiedliche Antworten, was ja auch logisch ist oder so, aber das hat auch noch keiner gesagt, die Schönheit der Welt, schön. Nächste Aussage, ist scheiße, war scheiße und kann weg.
Okay, ich muss da jetzt ein bisschen aufpassen. Okay, ich muss noch mal, also ich wollte jetzt nichts Politisches sagen, deswegen.
Kannst du ruhig.
Ja, vielleicht kann man sich das dann denken.
Wahrscheinlich, ja.
Das war jetzt mein erster Impuls, wahrscheinlich
bei Wahlen sind. Fängt das mit A und hört mit FD auf?
Ja, genau.
Okay, dann ist das die inoffizielle Antwort. Was ist denn deine offizielle?
Zecken.
Zecken? Bin ich voll dabei. Ja, voll nervig. Verursachen auch immer diese doofe Emotion Angst. Oh Gott, jetzt, was muss ich jetzt machen? Und, ne? Ja, okay. Jetzt kommt eine Frage. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Oh. Okay, wenn ich sofort... Ich war ja in England in so einem schönen Ort. Ja. Und ich glaube, so, ich habe immer noch diese Vision davon, ich weiß nicht, sowas weiterzuführen, entweder selbst da zu sein oder sowas Eigenes aufzubauen. Mhm. Also so ein Ort, wo Menschen wirklich Schönheit, Heilung, Freiheit erleben können.
Cool. Cool. Und jetzt die letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
Ich hätte Bock auf einen Drink mit Brené Brown.
Hey, ja. Oh, da kann ich mit dazu. Die mag bestimmt auch Rhabarber-Weinschorle. Würde ich jetzt mal vermuten.
Stimmt, ich mag sie nämlich auch richtig gerne.
Ja?
Also nicht, also auch Brené Brown mag ich einfach sehr gerne hier.
Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, cool. Ja, sehr gut. Dann haben wir auf jeden Fall ein Date. Müssen wir nur noch Brené überreden. Und Englisch und
klappt
so.
Bestimmt.
Kriegen wir auch hin. Kein Problem. No problem. Okay, Dana, es war mir ein großes Fest und eine große Freude und ich danke dir sehr, dass du mit mir über das Thema gesprochen hast, bis hin zu dem kleinen Tipp in dem Alltag. Ich freue mich sehr und hoffe, dass die HörerInnen damit was anfangen können. Ich will nochmal alle einladen, wenn sie Bock haben, können sie gerne bei Instagram und so uns da einen Kommentar hinterlassen und dann schauen wir da irgendwie auch drauf und machen das irgendwie, lassen die Diskussion weitergehen sozusagen.
Ja.
Gut, mach's gut, Dana, bis dann.
Ja, ich danke dir auch. Danke für den schönen Abend und das coole Gespräch und für die Einladung.
Sehr gerne. Tschüss.